für Mieterinnen und Mieter ist es auf jeden Fall essentiell, mal festzustellen, ob das Ganze wirklich so stimmt, was von einem da gefordert wird.
Das zeigt ja auch, dass wir das offensichtlich alle nicht wirklich merken und es mit uns machen lassen, sage ich jetzt mal.
Kommt die Abrechnung zu spät, dann haben Mieter unter Umständen die Möglichkeit, sich von diesen Kosten befreien zu lassen.
Da sprechen wir ja auch von einer enormen Summe, die dann irgendwie fälschlicherweise berechnet wird, oder?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Bei mir kommt sie meist Ende September, bei anderen irgendwann zwischen Oktober und Dezember. Gemeint ist die jährliche Nebenkostenabrechnung. Dann erfährt man schwarz auf weiß, ob man mal wieder nachzahlen muss oder eben nicht. Doch auch wenn die Nachzahlung auf den ersten Blick hoch ausfällt, sollte man lieber zweimal hinschauen, bevor man direkt überweist. Denn nicht immer sind Vermieterinnen und Vermieter mit ihren Forderungen im Recht. Und auch wenn alles korrekt ist, sollte man zumindest nicht vergessen, einige Posten lassen sich in die Steuererklärung aufnehmen. Heißt, es gibt Geld zurück vom Finanzamt. Mona hat sich angeschaut, worauf es bei den Nebenkosten ankommt und darüber sprechen wir jetzt. Vor allem darüber, welche Kosten man wirklich zahlen muss und wogegen man rechtlich Einspruch erheben kann. Viel Spaß bei dieser Folge.
Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Wechselpilot. Pünktlich zum Start ins neue Jahr haben zahlreiche Versorger ihre Strom- und Gaspreise erhöht. Umso größer ist jetzt das Potenzial, mit Wechselpilot mehrere hundert Euro pro Jahr zu sparen. Wechselpilot optimiert jährlich euren Strom- und Gastarif und kümmert sich danach automatisch um euren Vertrag. Der Prozess ist dabei ganz simpel. Fülle einfach den Rechner auf wechselpilot.com/finanzfluss aus und anschließend findet Wechselpilot drei bessere Tarife für euch zur Auswahl. Nachdem ihr euch für einen Tarif entschieden habt, wechselt euch Wechselpilot dorthin und startet anschließend den Wechsel für euch jedes Jahr automatisch aufs Neue. Bei uns im Team haben wir ebenfalls bereits Wechselpilot genutzt, um unseren Stromanbieter zu wechseln. Wähle am besten jetzt den richtigen Tarif unter wechselpilot.com/finanzfluss und das Beste zum Schluss mit dem Code finanzfluss20, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 20 Euro Cashback pro Zähler. Der Code ist das ganze Jahr gültig. Den Link zu Wechselpilot findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
Hi Mona.
Hi Jule.
Ich habe festgestellt, ich musste die letzten Jahre immer nachzahlen bei den Nebenkosten und dachte mir, dieses Mal habe ich die Heizung wirklich erst sauspät angemacht, aber ich musste wieder nachzahlen. Wie war es bei dir so die letzten Male?
Ähnlich. Also ich muss sagen, die letzten Jahre war es immer eine relative Überraschungsnummer. Also ich hatte vorher überhaupt keine Ahnung, was da am Ende des Jahres auf mich zukommen würde als Abrechnung. Und am Ende war es zu viel, was mehr als ich erwartet hatte und ich musste auch tatsächlich kräftig nachzahlen. Diese Nachzahlungen, wie wir wissen, von ein paar hundert Euro und auch mehr waren nach dem Gaspreisschock von 2022 keine Seltenheit. Wir haben es alle mitbekommen. Es gab da auch immer wieder diese Extremfälle, die durch die Medien gegangen sind und Fernsehbeiträge, die Leute zu Hause besucht haben und gezeigt haben, dass manche Haushalte 5.000 Euro und mehr im Jahr nachzahlen sollten, genau, weil die Energiepreise damals eben so hoch gesprungen sind. Mittlerweile hat sich die Lage ja ein bisschen entspannt, also die Energiepreise sind in den vergangenen Monaten zum Teil stark gefallen. Laut Prognosen könnte es dieses Jahr aber wieder einige Nachzahlungen geben. Damit rechnete zum Beispiel im Januar der Energiedienstleister Techem und verwies dabei auf die gestiegenen Heizkosten. Im Februar nämlich kosteten Öl und Gas nach Informationen des Statistischen Bundesamts immerhin 2,4% weniger als im Vorjahresmonat. Also es ist hier ein bisschen zurückgegangen. Und das, obwohl Anfang des Jahres die Energiepreisbremse ausgelaufen ist, die den Preis für Gas ja eine Zeit lang gedeckelt hatte.
Ja, stimmt. Ja, also Heizkosten, ich habe jetzt zwar gerade auch gesagt, ich habe wenig geheizt, um meine Nebenkostenabrechnung nicht zu belasten, aber das ist natürlich nicht der einzige Faktor, der da zusammenkommt. Also die Heizkosten sind natürlich nur ein Posten in der Nebenkostenabrechnung. Ich habe da mir meine auch noch mal angeschaut, also sie mal rausgekramt. Und bei mir stehen da auch noch die Warmwasserkosten drin, die Kanalgebühren, Beleuchtung, Müllabfuhr, die Schornsteinreinigung, die Straßenreinigung, die Wartung der Gastherme, aber auch die Grundsteuer und die Haftpflichtversicherung. Insgesamt
glaube ich, kann es auch nicht schaden, sich mal genau anzuschauen, wie die Kosten da zustande kommen.
Absolut. Also das ist eine ganze Menge, die da rein darf. Aber es ist eben auch so, dass nicht jede Forderung, die der Vermieter da reinschreibt, auch rechtens ist. In 9 von 10 Fällen, und es ist ja sagenhaft viel, seien die Forderungen überhöht, meint zum Beispiel das Berliner Unternehmen Mineco. Die haben sich die Prüfung von Nebenkostenabrechnung praktisch zum Kerngeschäft gemacht und haben mal exemplarisch einiges durchgerechnet, da kommen wir gleich noch zu. Fazit des Ganzen ist, es kommt immer wieder vor, dass Mietern Kosten auferlegt werden, die eigentlich der Vermieter zu tragen hätte oder auch Posten falsch auf die einzelnen Parteien verteilt werden. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Wohnung wohne von einem Mehrfamilienhaus, dann wird mein Anteil eventuell falsch berechnet, dann zahle ich vielleicht zu viel, manchmal auch zu wenig, wenn ich Glück habe, aber also als Mieter, nicht als Vermieter. Dahinter muss dann nicht immer böser Wille stecken. Also es kann natürlich auch passieren, dass es Unwissenheit ist oder da irgendeine Rechnung falsch gelaufen ist. Man will ja nichts Böses unterstellen. Aber für Mieterinnen und Mieter ist es auf jeden Fall essentiell, mal festzustellen, ob das Ganze wirklich so stimmt, was von einem da gefordert wird. Und das Ganze ist nicht so leicht, denn wie du eben schon gesagt hast, neben Heiz- und Warmwasserkosten, die sich ja gerade noch so nachvollziehen lassen, also das versteht man auch ungefähr, was ist und dass das auch umgelegt werden darf, steckt da eben eine ganze Menge mehr in so einer Betriebskostenabrechnung drin. Aber der normale Mieter, die normale Mieterin, also ich zumindest hätte es jetzt aus dem Stegreif nicht gewusst, ob ich jetzt tatsächlich, sagen wir, für die Reinigung der Dachrinne wirklich 134,60 Euro dem Vermieter schuldig bin. Oder andere Dinge. Und das Ganze lässt sich eben nicht so leicht rausfinden. Das Unwissen hat dann eben seinen Preis manchmal.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das zeigt ja auch, wenn 9 von 10 Nebenkostenabrechnungen eigentlich, dass die Forderungen da überhöht sind, das zeigt ja auch, dass wir das offensichtlich alle nicht wirklich merken und es mit uns machen lassen, sage ich jetzt mal. Ich habe letztes Jahr auch ein bisschen gestutzt bei meiner Nebenkostenabrechnung, denn da hatte sich der Anteil eben erhöht, von dem du auch gerade gesprochen hast, beziehungsweise den wir dann eben zahlen mussten, weil neue Nachbarn eingezogen sind. Und dadurch hat sich dann unser Anteil verändert. Das habe ich alles nicht richtig gecheckt. Das Stichwort ist dabei Verteilerschlüssel. Hat gebraucht, bis ich das verstanden habe. Du hast ja eben, oder ich habe es auch nochmal gesagt, 9 von 10 Fällen und da dann eben falsche Forderungen. Da sprechen wir ja auch von einer enormen Summe, die dann irgendwie fälschlicherweise berechnet wird, oder?
Ja, dieses Unternehmen Mineco hat das Ganze mal hochgerechnet. Erstmal kamen sie bei der Überprüfung von rund 100.000 Mietnebenkostenabrechnungen auf eine durchschnittliche Erhöhung von 317 Euro. Danach haben sie das Ganze hochgerechnet und eben auf die knapp 22,7 Millionen Mietwohnungen, die es in Deutschland aktuell gibt, sind das Ganze 6,5 Milliarden Euro, die wir in Deutschland lebende Menschen an Nebenkosten zu viel zahlen jedes Jahr im Schnitt. Und ja, das ist eine ganze Menge, wenn das denn so ist. Das Unternehmen rät deswegen dazu, man sollte bei den Nebenkosten besonders achtsam sein.
Ja, soll man sein. Wie gesagt, Nebenkostenabrechnung ist für mich jedes Mal eine Herausforderung. Die Frage ist also, worauf sollte man da am besten erstmal achten, wenn man die bekommt?
Zunächst mal wichtig zu verstehen ist, dass Eigentümerinnen und Eigentümer lediglich einen Teil der Nebenkosten umlegen dürfen, und zwar die sogenannten Betriebskosten. Also wir haben jetzt ja auch schon ein paar Mal über Nebenkostenabrechnung gesprochen und man liest das auch über im Internet. Es stimmt auch mehr oder weniger, aber wenn es um Heizkosten, Warmwasser und Co. geht, Dachrinnen und so weiter, da müsste man streng genommen eigentlich von Betriebskosten sprechen.
Und was zählt da jetzt alles zu diesen Betriebskosten?
Betriebskosten sind in der Regel die laufenden Kosten, also typischerweise wiederkehrende Ausgaben, die, wie der Name schon ein bisschen sagt, zum Betrieb der Immobilie dienen. Das heißt, ich habe da einerseits Kosten für Warmwasser und Heizung, dann aber auch solche Sachen wie Treppenhausreinigung oder Gartenpflege im Innenhof, wenn es regelmäßig gemacht werden muss.
Ah, okay. Das heißt also, wenn einmalig jetzt das Dach kaputt ist und repariert werden muss oder der Aufzug repariert werden muss oder, was weiß ich, Treppenhaus muss neu gestrichen, wie bei mir, dann darf man als Mieterin nicht daran beteiligt werden.
Genau, also um Nebenkosten handelt es sich bei solchen Ausgaben zwar schon, aber eben nicht um Betriebskosten. Also anders gesagt, alle Betriebskosten zählen zu den Nebenkosten, aber nicht alle Nebenkosten sind zugleich auch Betriebskosten.
Okay, aber lässt sich das jetzt irgendwie auch nachvollziehen für mich als Mieter, welche Posten und Kosten nun rechtlich wirklich auf diese Abrechnung gehören?
Nicht unbedingt intuitiv, aber es gibt zumindest die sogenannte Betriebskostenverordnung. Da kommen wir gleich noch zu.
Das klingt schon wieder so wunderbar deutsch.
Ja, es ist wunderbar deutsch. Zum anderen hat man aber eben auch viele Streitfälle gehabt in der Vergangenheit, die vor Gericht gelandet sind, also wo sich Mieter und Vermieter dann darüber gestritten haben, was denn jetzt gezahlt werden muss und was nicht. Und diese Fälle haben eben am Ende Urteile gebracht und aus denen lässt sich dann auch ein bisschen rauslesen, was ist jetzt erlaubt und was nicht. Also es gab da, um mal ein Beispiel zu nennen, Ende 2021 einen Fall vor dem Bundesgerichtshof. Da ging es um eine einmalige Baumfällung. Und das Gericht hat am Ende entschieden, dass die Kosten tatsächlich als Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden dürfen, obwohl es ja eigentlich eine einmalige Angelegenheit war. Die Begründung war damals, dass Fällen diene der, in Anführungszeichen, Erneuerung von Pflanzen und Gehölzen.
Also kommt es wieder auf die Begründung an.
Genau, also es lässt sich dann auch, also sowas ist dann auch möglich. 2022 dagegen entschieden die Richter aus Karlsruhe, dass die Mietkosten von Rauchwarnmeldern hingegen nicht umlagefähig sind, obwohl es sich dabei ja, wie man eigentlich denken würde, eher um eine regelmäßige Sache handelt und eine sich wiederholende Ausgabe.
Das heißt, ich glaube, die wenigsten haben jetzt Lust, jedes Mal zu schauen, ob es zu ihrer Frage schon einen Fall vor Gericht gab. Gibt es denn sonst irgendwie eine Orientierungshilfe? Also du hast gerade diese Betriebskostenverordnung angesprochen. Mhm. Kann die dann auch helfen?
Absolut. Also die listet ganz übersichtlich auf, was denn jetzt eigentlich zu den Betriebskosten per Gesetz zählt und welche von den Eigentümern umgelegt werden dürfen. Dazu zählen nach Paragraph 2 dieser Verordnung unter anderem die Grundsteuer beispielsweise, dann Kosten für die Wasserversorgung und Entwässerung, also sind sehr viele Punkte, Warmwasser- und Heizkosten, also solche Sachen wie Brennstoffe, Lieferung, Reinigung, Überwachung und was alles dazugehört. Dann auch beispielsweise Kosten für den Aufzug oder die Straßenreinigung, für die Müllbeseitigung und Gebäudereinigung, das heißt Treppenhausreinigung, was wir eben schon hatten. Oder auch Ungezieferbekämpfung. Ich denke mal aber da, ohne es jetzt konkret nachgeschaut zu haben, kommt es auch auf den Einzelfall an. Wahrscheinlich, also ich glaube, das ist ja zum Beispiel auch keine regelmäßige Ausgabe eigentlich. Aber gut,
im besten Fall. Im besten Fall.
Im besten Fall. Aber wenn man jetzt einmal Bettwanzen mit nach Hause bringt, hat man das ja vielleicht auch selbst verschuldet. Wer weiß, ob es dann passiert. Wir haben es noch nicht getestet.
Dann wir hoffentlich auch nicht. Ein Selbstexperiment, was wir hier nicht mehr durchführen werden.
Dann noch solche Sachen wie Ausgaben für die Gartenpflege oder die Beleuchtung im Garten, Treppenhaus, an der Fassade, Schornsteinreinigung und, wie du eben schon gesagt hast, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie Hauswartkosten. Und dann gibt es noch die sonstigen Betriebskosten.
Ja, und falls ihr jetzt gerade denkt, oh mein Gott, wie viele Punkte waren das denn jetzt? Falls ihr das mal nachlesen wollt, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes. Da findet ihr den Text von Mona zu diesem Thema und auch nochmal die Auflistung mit allen relevanten Punkten. Zurück zum Thema, zurück zu diesen Punkten. Bei welchem davon, nett gesagt, verrechnen sich Eigentümer oder Vermieter denn ganz gerne mal?
Das ist vor allem der letzte Punkt, nämlich die sonstigen Betriebskosten, die ja auch in der Betriebskostenverordnung stehen und wie man sich denken kann, für viel Irritation sorgen. Und das Ganze ist ja auch ein bisschen nebulös. Dabei wollen dann nämlich Vermieter stellenweise auch mal ihre Mieter an bestimmten Rechnungen beteiligen, was eigentlich nicht erlaubt wäre. Dann mit der Begründung, diese Ausgaben fielen eben unter die sonstigen Betriebskosten. Viele solcher Fälle sind vor Gericht gelandet, deswegen kann man das so sagen. Manchmal ist es auch umgekehrt und die Mieterinnen oder Mieter weigern sich, bestimmte Betriebskosten zu bezahlen, obwohl die Forderungen eigentlich rechtens wären. Also auch in die andere Richtung gibt es da manchmal Unrecht.
Kann man denn ja genauer sagen, was so unter diese sonstigen Betriebskosten fällt und was definitiv nicht?
In einigen Fällen gibt es auch da inzwischen klare Regelungen, nachdem eben manche Fälle vor Gericht gelandet sind. Zum Beispiel gelten bislang als sonstige Betriebskosten beispielsweise Kosten für die Wartung und Befüllung der Feuerlöscher, Prüfkosten der Elektroinstallation, Kosten für Dachrinnenreinigung und Dachrinnenbeheizung.
Dachrinnenbeheizung? Interessant, was ist nicht alles gibt.
Reinigungskosten für Lichtschächte, war mir auch vorher noch nicht so untergekommen. Kosten für Wartung von Rauchabzugsanlagen, Kosten für Prüfung der Blitzschutzanlage. Mhm. Nicht umlegbar als sonstige Betriebskosten sind dagegen Kosten für die vorbeugende Reinigung von Wasserrohren, Kosten für die Spülung der Fußbodenheizung, Mietkosten für einen Gastank, wobei das eigentlich ja auch eine sich wiederholende Ausgabe wäre, würde man denken, wenn es eine Miete ist. Kosten für die Überprüfung der Gegensprechanlage oder Klingelanlage, Kosten für die Miete von Rauchwarnmeldern.
Das sind wieder einige Punkte, findet ihr auch alles in dem Text von Mona. Muss denn jetzt, also gerade wenn es ja auch so viele verschiedene Punkte sind, die treffen ja jetzt auch nicht auf jedes Gebäude zu, muss das dann auch alles so im Mietvertrag festgeschrieben sein, was dann eben zutrifft oder zutreffen könnte?
Ja, das ist ganz wichtig. Also für alle Betriebskosten, die da umgelegt werden sollen, gilt, damit der Vermieter sie umlegen kann, müssen sie ausdrücklich im Mietvertrag benannt werden. Okay. Bei den normalen Betriebskosten geht das entweder in Form konkreter Klauseln, also dass man wirklich die einzelnen Posten aufschreibt. Mindestens muss dabei aber auf diese gesetzliche Betriebskostenverordnung verwiesen werden, in der dann eben aufgelistet wird, was alles dazugehört und umlegbar ist. Bei den sonstigen Betriebskosten sind die Regeln noch mal ein bisschen strenger. Hier müssen die einzelnen Posten explizit und konkret im Mietvertrag aufgeführt werden. Und nur der Verweis auf den Paragraphen genügt da nicht. Andernfalls hat der Vermieter die Kosten am Ende selbst zu tragen. Also der Mieter hätte zumindest das Recht, sich dagegen zu weigern. Mhm. Was ganz hilfreich bei dem Ganzen sein kann, wenn man sich mal näher informieren will, ist die Energieberatung der Verbraucherzentralen. Dort gibt es auch eine Website, die nochmal auflistet, was gehört alles dazu. Und was muss so eine korrekte Nebenkostenabrechnung eigentlich enthalten und wann ist sie anfechtbar?
Okay, also ich merke mir, nicht nur die Nebenkostenabrechnung checken, sondern am besten auch direkt den Mietvertrag daneben legen und mal schauen, ob die Punkte da drin überhaupt verzeichnet sind. Welche Unstimmigkeiten kann es denn sonst noch so geben?
Es gibt noch ein paar andere Sachen, die auch stimmen müssen. Zum Beispiel könnte man als Mieter mal schauen, ob der Abrechnungszeitraum stimmt, also tatsächlich da der richtige Zeitraum angegeben ist, in dem ich da auch wohne. Dann müssen natürlich die Vorauszahlungen stimmen, also das, was ich bereits gezahlt habe und in Verhältnis gesetzt werden. Dann hat man ja am Ende die Differenz. Ich muss also klar sehen, für welchen Zeitraum jetzt die Abrechnung gilt und welche Vorauszahlungen ich als Mieterin oder Mieter bereits geleistet habe. Aus der Differenz ergibt sich dann die Nachzahlung beziehungsweise manchmal ja auch die Rückzahlung, wenn man Glück hat oder sehr sparsam gelebt hat. Außerdem wichtig ist der Verteilerschlüssel, den du eben auch schon mal angesprochen hast. Das ist eben relevant, wenn man in einem Mehrparteienhaus wohnt. Und hier könnte man auch mal genauer schauen, erstmal, wie dieser Verteilerschlüssel genau funktioniert und ob das klar aufgeschlüsselt ist. Also dazu rät beispielsweise auch die Verbraucherzentrale. Dieser Verteilerschlüssel dient, wie gesagt, dazu, dass die Gesamtkosten in diesem Mehrfamilienhaus gerecht auf die einzelnen Wohnungen verteilt werden. Wie der Eigentümer das am Ende konkret macht, ist ihm mehr oder weniger freigestellt. Er hat zumindest drei mögliche Verfahren da zur Auswahl. Zum Beispiel kann sich der Verteilerschlüssel nach der Anzahl an Quadratmetern der einzelnen Wohnungen richten oder auch nach der Personenzahl. Es ginge auch als drittes Verfahren, dass er sich nach dem prozentualen Anteil der einzelnen Wohnungen am gesamten Haus richtet.
Genau, und du hast es gerade schon gesagt, wenn das jetzt nicht nachvollziehbar ist für euch, dann solltet ihr am besten mal beim Vermieter oder der Vermieterin nachfragen, wie sich dieser Verteilerschlüssel eben zusammensetzt. Das habe ich damals nämlich dann auch getan und eine Erklärung per Mail bekommen. Dann hat meine Nebenkostenabrechnung auch wieder Sinn gemacht.
Cool. Also hast du auch nicht zu viel oder zu wenig gezahlt?
Nee, das war alles richtig tatsächlich.
Gut.
Genau, und wie diese Berechnung erfolgt, das sollte übrigens auch im Mietvertrag selber drinstehen.
Richtig. Und wenn es da keine genaue Regelung gibt, dann werden die Kosten standardmäßig nach der Wohnfläche umgelegt und nur die Heizkosten werden nach dem Verbrauch berechnet. Wenn der Vermieter jetzt den Verteilerschlüssel ändern will, also zum Beispiel sich für ein neues Verfahren entscheidet, dann darf er das nur zu Beginn einer neuen Abrechnungsperiode tun und er muss seine Mieterinnen und Mieter darüber rechtzeitig informieren. Also da gibt es auch einige Regeln, die beachtet werden müssen. Es ist übrigens so, wenn in einem Haus eine Wohnung leer steht oder auch mehrere Wohnungen, dann darf der Vermieter diese Nebenkosten, die da anfallen, beziehungsweise Betriebskosten, aus diesen leerstehenden Wohnungen nicht auf die Mieter übertragen. Also diese Kosten, wenn die jetzt beispielsweise geheizt werden muss oder da ich weiß nicht, die Rauchwarnmelder geputzt werden, was auch immer, dann muss das der Eigentümer übernehmen. Relevant kann auch sein, wann die Abrechnung bei den Mietern ankommt. Also sie muss spätestens 12 Monate nach dem Abrechnungszeitraum da sein. Das heißt, wenn man jetzt von dem Jahr 2023 ausgeht, dann müsste dieses Jahr bis zum 31.12., also 2024, die Abrechnung bei den Mietern eingegangen sein. Mhm. Passiert das nicht, okay, und kommt die Abrechnung zu spät, dann haben Mieter unter Umständen die Möglichkeit, sich von diesen Kosten befreien zu lassen. Ähnlich ist es übrigens mit dem Einfordern von Nachzahlungen. Also wenn der Vermieter jetzt nochmal was zurückhaben will, wenn auch hier eine bestimmte Frist überschritten ist, kann das Ganze unwirksam werden. Liegt nämlich zum Beispiel das Ende des Abrechnungszeitraums mehr als 3 Jahre zurück, dürfen die Ansprüche nicht mehr geltend gemacht werden.
Interessant. Das sind, glaube ich, Punkte, die sollte man sich auf jeden Fall mal merken oder, wie gesagt, eben nachlesen. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich in meiner Nebenkostenabrechnung tatsächlich etwas gefunden habe, was definitiv nicht passt oder rechtlich nicht in Ordnung ist? Wie lange habe ich denn dann Zeit, Einspruch einzulegen?
Auch da müsstest du dich an eine Frist halten. Also nach der Abrechnung bleiben dir 12 Monate, in denen du Gelegenheit hast zu widersprechen. Die Verbraucherzentrale empfiehlt außerdem, zum Nachweis sollte man den Widerspruch entweder per Fax, also ich zitiere jetzt, entweder per Fax mit einem Sendebericht oder mittels Einwurf einschreiben versenden, um eben nochmal eine Bestätigung zu haben, dass man auch wirklich rechtzeitig Widerspruch eingelegt hat.
Ja, per Fax, da wissen wir auch wieder alle, wie es um die Digitalisierung steht. Das lassen wir mal so stehen. So viel zum Thema Nebenkostenabrechnung checken. Die Nebenkosten können ja aber auch steuerlich geltend gemacht werden und so ist eben eine Steuererstattung möglich. Man kann nämlich die Nebenkosten zum Teil absetzen und darüber haben wir auch in einer der letzten Podcast-Folgen gesprochen. Da ging es um 7 Tipps für deine Steuererklärung. Gibt nämlich noch einige weitere Punkte dazu, mit denen man Geld vom Finanzamt zurückbekommen kann. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und grundsätzlich gilt dabei bei diesen Betriebskosten, dass 20% der Kosten absetzbar sind. Was ist jetzt dafür wichtig, Mona?
Wichtig ist, damit das klappt, dass diese Ausgaben klar auf die einzelnen Wohneinheiten aufgeschlüsselt sind, also mit diesem Verteilerschlüssel, und das Ganze sollte nachvollziehbar sein. Denn nur dann wird das Finanzamt auch diese absetzbaren Kosten anerkennen. Es ist nämlich so, dass, wenn man jetzt Kosten absetzen will, das nicht komplett geht, sondern erstens darf man nur die Materialkosten steuerlich geltend machen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise diese Kosten für die Dachrinnenreinigung absetzen will, dann darf ich lediglich die Lohn- und Anfahrtskosten der Arbeitskräfte absetzen, aber nicht das Material. Dass man also die Kosten aufschlüsselt nach Materialkosten und Lohnkosten, das machen leider nur die wenigsten Vermieter. Die Plattform Taxfix empfiehlt deswegen Mietern, ihre Vermieter, um eine gesonderte Aufstellung zu bitten, um dann das Ganze in die Steuererklärung zu übertragen.
Genau, und neben diesen Betriebskosten sind auch sogenannte haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerksleistungen steuerlich absetzbar. Die mindern direkt den Steuerbetrag. Dazu zählen etwa die Arbeits- und Fahrtkosten für das Unternehmen, was die Gartenpflege übernimmt oder die Reinigung des Treppenhauses oder für die Wartung von Aufzügen, der Heizung oder auch der Wasserversorgung und auch sonstige Hausmeistertätigkeiten, sage ich jetzt mal. Und auch so Ausgaben für den Schornsteinfeger oder eben für dann Dach- oder Fassadenreinigung, die können steuerlich abgesetzt werden. Was allerdings nicht dazu zählt, das sind dann eben die Heiz- und die Warmwasserkosten oder auch die Müllabfuhr und die Grundsteuer. Also die ganzen Punkte, die lassen sich nicht steuerlich geltend machen.
Man kann mal ausrechnen, beispielhaft, wie das Ganze aussieht, wenn man dann da tatsächlich Steuern sparen will. Denn interessant ist das, wenn man diese Kosten, diese Betriebskosten absetzt, einem das direkt von der Einkommensteuer abgezogen wird. Also es ist nicht wie normalerweise, dass sich irgendwie mein zu versteuerndes Einkommen reduziert und deswegen ich weniger Steuern zahle, sondern wenn ich jetzt schon eine Steuerlast habe, wird es da abgezogen. Also nehmen wir beispielsweise an, ich zahle jetzt aktuell 14.000 Euro Einkommensteuer pro Jahr. Dann kann ich 1.000 Euro aus der Betriebskostenabrechnung geltend machen. Das heißt, ich kann mir 1.000 Euro von diesen gezahlten 14.000 Euro zurückholen. Die Sache ist, abgesetzt werden dürfen allerdings nur maximal 20% dieser Kosten. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise 200 Euro Arbeitskosten habe für die Reinigung der Flure, dann kann ich mir von diesen 200 Euro insgesamt 20% zurückerstatten lassen. Meine Steuer reduziert sich also um 40 Euro. Bei haushaltsnahen Dienstleistungen, also dazu zählen zum Beispiel Gartenarbeiten im Hinterhof oder die Fensterreinigung, kann man sich nach § 35a des Einkommensteuergesetzes, sehr viele Paragraphen haben wir heute drin, maximal 4.000 Euro zurückholen. Bei Handwerkerleistungen sind pro Jahr höchstens 1.200 Euro Steuerminderung erlaubt. Also alles relativ kompliziert und was auch in welche Kategorie fällt, sollte man sich auf jeden Fall anschauen und wo da die Höchstgrenzen liegen, um dann eben zu schauen, ob sich das Ganze lohnt. Aber wenn man hohe Kosten hat, ist es schon ganz sinnvoll, sich das mal anzuschauen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das sollte man auf jeden Fall machen, dass man die Nebenkosten und Abrechnung für die eigene Steuererklärung nutzt. Der Stichtag für die Steuererklärung 2023 ist in diesem Jahr übrigens der 2. September. Bis dahin ist noch etwas Zeit, um sich dann auch alle Betriebskosten nochmal genau anzusehen, Einspruch einzulegen, was auch immer ihr vorhabt und es dann eben in die Steuererklärung aufzunehmen. Ansonsten checkt definitiv auch nochmal die vergangene Nebenkostenabrechnung, ob rechtlich alles passt und alle Punkte erfüllt sind, die wir jetzt hier in dieser Folge besprochen haben. Denn sollte es da Unstimmigkeiten geben und ja, diese Unstimmigkeiten auch in der nächsten Nebenkostenabrechnung auftauchen, dann solltet ihr da nicht einfach ja, losgehen und die bezahlen, beziehungsweise ja, wer geht noch irgendwo hin zum Bezahlen? Er macht es wahrscheinlich am Handy oder am PC oder so. Dann nicht einfach bezahlen, sondern die Vermieterin oder den Vermieter um eine Erklärung bitten und dann eben gegebenenfalls auch Widerspruch einlegen oder zur Verbraucherzentrale gehen. Das war ja auch noch ein Tipp, den Mona gerade genannt hat. Das war's jetzt aber mit all den Infos rund um die Nebenkostenabrechnung. Das waren sehr, sehr viele Punkte. Lest also gerne nach, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr jetzt nicht komplett mitgekommen seid, dann ist das sehr verständlich. Ist aber auf jeden Fall ein wichtiges Thema, denn wie gesagt, 9 von 10 Nebenkostenabrechnungen haben so hohe Forderungen und ich bin mir ganz sicher, einige von euch werden auch dabei sein. Deswegen dank Mona für diese ganzen wichtigen Infos und ich glaube, ich werde meine Nebenkostenabrechnung jetzt auch nochmal richtig checken gehen.
Sehr gerne und ich werde das Gleiche tun.
Bis dann.
Bis dann.
Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.